In Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4, wird der Heilige Geist genannt als die Verheißung des Vaters. Das ist eine interessante Formulierung, weil wenn du deine Bibel kennst, weißt du, dass es hunderte von Verheißungen gibt. Und doch nennt Jesus den Heiligen Geist die Verheißung des Vaters. Warum das? Weil der ganze Schatz der Verheißungen wird uns zugänglich durch diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, durch seinen Dienst. Er macht das in uns lebendig, er weckt in uns Verlangen, er weckt in uns den Glauben, er befähigt uns, diese Dinge, die da sind, die auf uns warten, wirklich zu nehmen. Glaube nimmt. Von seiner Gnade haben wir genommen. Aus der Fülle seiner Gnade haben wir genommen. Eine Gnade nach der anderen. Wir nehmen im Glauben, wenn wir erkennen durch den Heiligen Geist, das ist, was Gott für uns hat. Das gehört uns. Das hat er uns schon zur Verfügung gestellt. So, das ist eine Schriftstelle, die betont einfach die Bedeutung des Heiligen Geistes. Er ist die Verheißung. Die Erfahrung, die persönliche Erfahrung der Liebe Gottes kommt durch den Dienst des Heiligen Geistes. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. So, er ist derjenige, der uns das Herz des Vaters über uns, wie der Vater über uns fühlt, wie er uns sieht, wie sehr er uns liebt und schätzt und begehrt. Das wird real gemacht durch den Heiligen Geist. Und das brauchen wir, um stark zu sein, um zu überwinden, um durch schwierige Dinge durchzugehen. Wir brauchen nicht nur eine Predigt über die Liebe Gottes, wir brauchen nicht nur einen Bibelvers, sondern wir brauchen die Erfahrung der Liebe Gottes. Das ist so, so, so wichtig. Das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her, da habe ich folgende Situation gehabt. Ich war gerade in Vorbereitung für einen wichtigen Dienst. Ich glaube, es war Bibelschule in Zentralasien. Und in den Tagen, wo also ich mich auf die Reise vorbereitet hatte und meine Frau schon den Koffer gepackt hat, musste ich erleben, wie jemand, der mir sehr, sehr nah war, der viele, viele Jahre mit uns gestanden ist und mit uns zusammen gedient hat, und eine Person, der ich vollständig vertraut habe, musste ich erleben einmal, dass diese Person hinter meinem Rücken in einer wirklich gemeinen und hässlichen Weise über mich geredet hat. Es ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Und es tat so weh und ich war so am Boden, ich war so fertig. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt in 2 Tagen oder weiß nicht, 3 oder so, jetzt musst du da nach Zentralasien fliegen und sollst da eine Woche in der Bibelschule lernen. Ich hatte gedacht, okay, ich kann mich eine Woche ins Bett legen oder vielleicht können die eine Woche für mich beten oder so, aber da dienen, das ist völlig ausgeschlossen, das geht überhaupt nicht. Also warum überhaupt dahin fahren, wenn ich so am Ende bin, so kaputt bin? Es hat mich so tief getroffen, schwer das mit Worten zu beschreiben, aber wer schon mal Verrat erlebt hat, ja, weiß, wovon ich spreche. Ja, aber das Ticket war gebucht. Ich kann nicht einfach absagen. Ich habe in 20 Jahren noch nie einen Dienst abgesagt. Ich sage auch keinen Dienst ab, es sei denn, ich liege auf der Intensivstation. Also ich muss hin. Ja, aber wie? Was soll ich da machen? Habe ich mich in den Flieger gesetzt und habe gewusst, jetzt habe ich noch so und so viele Flugstunden. Und der Heilige Geist muss einfach was tun. So, hier bin ich. Heiliger Geist, ich habe nichts, ich bin am Ende, ich kann nichts. Du musst mir helfen, du musst mich aufbauen. Und habe mich an diese Aussage gehängt, geklammert, die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, jetzt komm, jetzt baue mich auf durch die Liebe des Vaters. Und das ist, was ich all die Stunden im Flug gemacht habe. Und als ich da ausstieg, ging mir schon wesentlich besser. Und Gott war da und Gott hat wirklich seine Arme um mich gelegt und hat gesagt, er ist da, er versteht, er trägt mich und er hilft mir. Dann habe ich ein bisschen ausgeruht, habe die ersten Einheiten in der Bibelschule irgendwie so über die Bühne gebracht und dann abends im Quartier, dann habe ich wieder gewartet auf den Heiligen Geist. Und dann ist es passiert, die ganze Woche über, jede Nacht in einer extrem intensiven Art und Weise kam der Heilige Geist und hat mir die Liebe Gottes, wie Gott mich sieht, wie Gott mich wertschätzt und was ich für ihn bin, mir so nahe gebracht, dass ich so nicht nur geheilt wurde, sondern total aufgebaut und ermutigt nach dieser einen Woche Dienst wieder zurückgekommen bin. So, das ist real. Das sind nicht irgendwelche Fantasien oder so. Der Heilige Geist ist wirklich da und er ist extrem treu. Und er will uns dienen. Und wie ich schon gesagt habe, und ich sage es wieder, er kann uns dienen, wenn wir wissen, was er uns geben will und wenn wir ihm glauben. Und im Glauben das empfangen und uns dafür öffnen für das, was er uns geben will. Okay. Ich hatte schon diesen Punkt erwähnt, dass wir danach trachten, wenn wir mit ihm arbeiten wollen oder wenn er für uns arbeiten soll und uns dienen soll, dass wir danach trachten, in Übereinstimmung mit ihm zu kommen. Epheser Kapitel 4. Dort heißt es in Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Wenn wir ihn haben wollen als Partner, dann müssen wir danach trachten, sensibel zu werden für die Dinge in unserem Leben, die vielleicht für uns normal sind, aber die ihn betrüben. Und wir wollen sensibel werden für diese Dinge. Und das heißt, er selber muss uns da die Augen auftun, weil wir das ja von uns aus gar nicht mitbekommen oder beziehungsweise wir bestimmte Dinge in unserem Leben einfach ganz anders bewerten, als er sie bewertet. Ja? Die allermeisten Gläubigen würden gar nicht auf die Idee kommen, dass zornige Worte oder Worte der Verachtung, der Lästerung oder Verleumdung, dass das irgendwas zu tun hat mit dem Heiligen Geist. Das ist für sie sowas von normal. Das gehört zu ihrem Leben dazu und das ist im Leben der anderen Gläubigen auch irgendwie normal. Und sie kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass das von Gott ganz anders bewertet wird. Wir lesen mal von Epheser 4 an, Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und er kann Lüge nicht ausstehen. Er hasst Lüge sogar. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehe nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist, zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller sonstigen Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Hier haben wir die beiden Aussagen, die diese Geschichte betrachten, von der einen und dann von der anderen Seite. Gebt dem Teufel keinen Raum und betrübt nicht den Heiligen Geist. Die Dinge, die dem Teufel Raum geben würden in unserem Leben, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und wenn du die Liste dir anschaust, es geht alles nur um Dinge in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Da geht's nicht um, wie wir denken, große Sünden, irgendwie nachts heimlich ins Bordell schleichen oder eine Bank ausrauben oder terroristische Anschläge oder sowas. Da geht's um Dinge im Alltag. Die sind dem Herrn wichtig und wir müssen lernen, mit ihm übereinzustimmen und wir müssen ihn bitten, uns sensibel zu machen, dass wir es wahrnehmen, dass wir merken, das sind Dinge, die gehen jetzt nicht mehr. Die gingen früher, aber jetzt wollen wir mit Gott gehen, jetzt wollen wir unter seiner Herrschaft leben und von ihm geleitet sein, dann müssen diese Dinge raus. Wir bitten ihn, mach uns sensibel für die Dinge, die nicht passen. Ja, unser Geschmack wird verändert. Wir bekommen seinen Geschmack und wir wollen lernen zu lieben, was er liebt und zu hassen, was er hasst. Das ist die Essenz von, wir sind Nachahmer Gottes. Wir ahmen seinen Lebensstil nach. Wir lernen zu hassen, was er hasst. Unser Gott ist ein hassender Gott. Es gibt Dinge, die kann er nicht ausstehen. Und deswegen gibt es die da im Himmel nicht. Und wir sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt also, der Maßstab Gottes soll zunächst mal in der Gemeinde aufgerichtet sein. Und danach, wenn er in der Gemeinde aufgerichtet ist, wirkt Gott zusammen mit der Gemeinde, dass der Maßstab Gottes schlussendlich in der ganzen Welt aufgerichtet wird. König Jesus wird regieren. Ja? Aber es beginnt mit der Gemeinde. Es beginnt mit dir und mit mir. Und da wollen wir beten und sensibel sein. Und wenn wir dafür offen sind, dann wird der Heilige Geist uns zeigen Dinge, die bisher uns gar nicht aufgefallen sind. Ja, und auf einmal erschrecken wir, wenn wir sagen irgendetwas und es ist so wie, unsere Worte hängen irgendwie in der Luft und wir schauen die an und denken, sowas Hässliches sage ich, sowas kommt aus meinem Mund, das ist ja ekelhaft, das ist ja furchtbar. Wir werden konfrontiert mit dieser Dimension, wie der Heilige Geist das empfindet. Ja? Ein Christ, der eine unsaubere, unreine Sprache spricht und zweideutige Bemerkungen macht und so weiter, ist ein Christ, der den Heiligen Geist nicht kennt. Ein Christ, der die Freiheit sich nimmt, zu lästern, verächtlich und negativ und abwertend und verurteilend über andere Gläubige zu reden, ist einer, der den Heiligen Geist nicht kennt. Weil das ist nicht das Wesen Gottes. So, da werden wir lernen zu beten, wie David gebetet hat, gib mir eine Wache vor meinen Mund. Da kann nicht alles rauskommen. Schon schlimm genug, dass wir das fühlen, aber wenn wir das in Worte fassen, ist es noch schlimmer. Ja, weil Worte sind hässliche Angelegenheiten oder können Waffen sein, die verletzen, die wehtun, die stechen, die wie Gift sind, sagt das Wort Gottes. Und wenn wir den Heiligen Geist einladen und mit ihm Gemeinschaft haben, dann wird er uns sensibel machen. Wir werden Dinge merken, Reaktionen, Worte, Dinge, die von uns einfach ausgehen, die nicht mehr akzeptabel sind, auch in unseren Augen. Und so werden wir verändert, wir werden sensibel. Der Heilige Geist macht uns bewusst und auf einmal merken wir, hey, das passt nicht mehr, das muss aufhören. Ich hatte einmal ein Seminar gemacht für Leiter von Jesus Freaks. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was Jesus Freaks ist. Es ist eine Gruppierung, eine christliche Gruppierung. Ich würde es mal mit meinen Worten sagen, die einen rebellischen, freien, schmutzigen Lebensstil mehr lieben als Jesus. Aber sie glauben, sie folgen dem Herrn nach. Und da gehen Dinge, da kannst du nur staunen, was da alles geht. Also wir standen in der Anbetung vor dem Herrn und neben mir stand einer. Und während er sich seine Zigarette gedreht hat, hat er gebetet. Kannst du dir das vorstellen? Der redet mit dem Herrn und dreht seine Zigarette. Und jede Menge unreine Ausdrücke, jede Menge. Also das hagelte nur so von unreiner Sprache. Und ich habe mir vorgenommen, ich sage nichts. Ich habe nur sie gesegnet und habe nur gebetet. Am zweiten Tag des Seminars fingen sie auf einmal an, wenn sie wieder diese Ausdrücke gebraucht haben, schaut mich an, oh, das soll ich ja nicht sagen. Ich habe kein Wort gesagt. Ich habe nicht gesagt, hey, ein Christ benutzt solche Worte nicht. Ich habe nichts gesagt, ja. Und am dritten Tag dieser Rede, mindestens für die Zeit, wo ich da war, gab es nicht mehr. Ich denke, dass das danach wieder anfing, weil es eben nicht durch den Geist in ihnen war, sondern nur durch den Geist, der durch mich auf ihnen war. Das ist ein Unterschied. Der Geist Gottes auf jemand und der Geist Gottes in jemand. Das ist ein Unterschied. Ja. So, aber was ich sagen wollte, auch wenn sie Gott nicht sehr tief kannten, aber irgendwie, ich habe dort Licht reingebracht und sie haben gemerkt, ohne dass ich was gesagt habe, solche Ausdrücke passen nicht. Ich kann nicht Gott verherrlichen mit dieser Art von Sprache. Ja. So, wir wollen den Heiligen Geist wirklich kennenlernen und dann merken wir, dass die Art und Weise, wie wir reden und was wir reden, sich sehr, sehr, sehr verändern wird. Und eins der Dinge, die nicht mehr gehen, ist Lüge. Legt die Lüge ab, redet die Wahrheit untereinander. Jemand fühlt sich gekränkt, unrecht behandelt. Statt damit umzugehen, wie die Bibel das sagt, und statt das zu klären mit demjenigen, der ihn ungerecht behandelt hat, er trägt das überall hin und redet überall mit allen und beklagt sich über, was mit ihm Schlimmes gemacht wurde. Und dann macht das die Runde durch die Gemeinde. Und irgendwann landet es sogar dann beim Verursacher, bei demjenigen, der sozusagen die ganze Geschichte begonnen hat und da wirklich sich irgendwie nicht gut benommen hat. So, er sagt, meine Güte, was habe ich gemacht? Ich habe den verletzt. Geht hin zu dem und sagt, du, ich habe mitbekommen, ich habe dich da verletzt. Nein, nein, ist alles in Ordnung, ist alles schon gut. Das ist Lüge, es ist Heuchelei. Er wurde verletzt, dafür kann er nichts. Aber wie ist er damit umgegangen? Er hat allen möglichen Leuten das erzählt, was für ein schlimmer Mensch das ist, statt damit umzugehen, wie die Bibel das sagt. Und dann wird er konfrontiert mit seinem eigenen Verhalten und dann heuchelt er noch und sagt, alles in Ordnung, alles gut. Nein, nein, ist schon gut. Ich habe dir schon vergeben. Er hat ihm nicht vergeben, weil wenn er vergeben hätte, dann hätte er das nicht in der Gemeinde rumgetragen, sondern er wäre zu demjenigen gegangen, du hör mal, was du gemacht hast, das war nicht nett und ich möchte, dass du das weißt. Das hat mir sehr weh getan, aber ich habe dir vergeben. Wäre okay gewesen. Aber stattdessen hintenrum. So, das ist eine Form von Lüge. Von einer akzeptable christliche Lüge in vielen, vielen Kreisen. Aber für Gott ist Lüge Lüge und er hasst Lüge. Und es gibt viele, viele andere Formen von Lüge. Und wir wollen da wirklich den Geist der Wahrheit kennenlernen und sensibel werden für die Dinge und merken einfach, hey, faule Ausreden. Ja, wo wir Dinge als Begründung vorschieben, die eigentlich nicht wirklich die Begründung sind. Ja, das passt nicht, das geht nicht. Das gehört nicht mehr zu uns. Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung, was üble Nachrede bedeuten kann, was auch Verleumdung bedeuten kann, ja. Weil der Heilige Geist so wenig bekannt ist, sind solche Formen der Sünde in der Gemeinschaft von vielen, vielen Gläubigen, sind regelmäßig anzutreffen. Gläubige haben keine Probleme damit, Gerüchte zu erzählen oder Gerüchte weiter zu transportieren. Und das Reich Gottes ist voll von allen möglichen Anklagen und Anschuldigungen und Gerüchten, und haltlosen Gereden und Dingen, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind. Und die leidtragend sind die Gemeinden selber. Sie haben irgendein negatives Feindbild über irgendeinen Diener Gottes oder Dienerin Gottes. Und weil das so schlimm ist, dieser Mensch, wissen sie natürlich, den werden wir nie einladen. Aber genau diesen Dienst bräuchten sie. Sie schneiden sich selber vom Segen ab durch diese Art von Sünde. Sie stempeln Diener Gottes ab, die Gott gegeben hat, ihnen zu helfen, ihnen weiterzuhelfen auf dem Weg. Und da passiert so viel auf diesem Gebiet. Und eine große Versuchung für viele ist an dieser Stelle das Internet, weil man da so herrlich anonym lästern kann und Kommentare abgeben kann und Leute beschuldigen kann, ohne dass man das beweisen muss und ohne dass irgendeiner sagt, hey, du hast Unrecht gesprochen über diesen Dienst, beweise das oder nimm es zurück. Ja? Und die Hemmschwelle ist so niedrig und es gibt Lästerforen im Internet, wo auf so eine respektlose und hässliche Art und Weise über Diener und Dienerinnen Gottes gesprochen wird. Ja, so etwas gab es vor 30 Jahren nicht. Ja, gut, da gab es auch kein Internet. Ja, aber Es gibt jetzt diese Möglichkeit und die wird von vielen, vielen Gläubigen genutzt und das ist ganz, ganz schrecklich. Und der Heilige Geist wird betrübt und wir müssen vorsichtig sein, mit was geben wir weiter über andere Gläubige und über Diener, Diener des Herrn, was geben wir da weiter? Eine sehr markante Aussage finden wir im Alten Testament, Jesaja 63, Vers 10, in Bezug auf Israel. Sie aber, sie sind widerspenstig gewesen und haben seinen Heiligen Geist betrübt. Da wandelte er sich ihnen zum Feind. Er selbst kämpfte gegen sie. Das ist genau das, was es im Neuen Testament heißt. Gott widersteht dem Stolzen. Er widersteht dem Stolzen. Er sagt, ich höre nicht einmal deine Gebete. Mach, was du willst. Ich höre deine Gebete nicht, bis du umkehrst. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. So, das ist nicht der liebe Gott. Das ist der Gott der Liebe. Und er widersteht dem Stolzen. Das ist, was die Bibel sagt. Ja? Und er fühlt sich dabei gar nicht ungerecht und er fühlt sich nicht schlecht. Und er sagt nicht, oh, ja, was mache ich da nur? Jetzt bin ich aus der Liebe gefallen. Gott ist die Liebe. Und wenn Gott dem Stolzen widersteht, dann ist das ein Ausdruck der Liebe Gottes gegenüber dem Stolzen. Wir müssen ein Bild haben von Gott, wie die Bibel ihn malt oder beschreibt und nicht, wie wir irgendwie ihn gerne hätten und denken, ah, Gott ist gut und Gott ist immer gut und was da alles für ein Zeug über Gott erzählt wird. Ja? Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Teil ist, so dieser, oder ein Ausdruck dieser Anmaßung über Gott. Ja? Dass man Dinge über Gott sagt, die dem Wort überhaupt nicht entsprechen. Wie jemand sagte, egal was du tust, Gott lächelt immer. Ich sage zu solchen Wirrköpfen immer, versuch mal so deine Kinder zu erziehen. Egal was du machst, die zünden dir die Hütte an, du lächelst, das sind ja solche goldigen Schätzchen und alles ist gut. Hallo, es gibt Situationen, wo Gott alles andere als lächelt, wo er erzürnt wird, sagt die Bibel. Und wo er sehr massiv auftreten kann, in Liebe. Das ist der Gott der Bibel. Ja? Und wenn wir da Fantasiebilder von Gott irgendwie malen, wie das heute manche Richtungen, manche Glaubensrichtungen tun, manche Autoren irgendwie Bücher schreiben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wie fühlt sich Gott dabei, wenn er so missrepräsentiert wird, wenn ihm Dinge unterstellt werden, wenn er gemalt wird auf eine Art und Weise, wie er gar nicht ist? Wie fühlt sich Gott dabei? Das scheint irgendwie nicht zu interessieren. Das fragt keiner, wie es Gott dabei geht. Ja? Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann werden wir über Gott sagen, was Gott über sich selber sagt und nicht, was wir ihm in den Mund legen und was wir gerne möchten, was er sagen würde. Ja? Und weil Gott nicht bekannt ist, weil es so wenig Hingabe und Gemeinschaft und Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist gibt, deswegen gibt es heutzutage so viele schreckliche, zerstörerische Ideen über Gott und über das Evangelium. Gottes Wesen ist wirklich nicht sehr bekannt im christlichen Lager, weil der Heilige Geist übergangen wird, weil man aus dem Verstand heraus irgendwie und aus dem Gefühl heraus irgendwelche Ideen produziert und aus menschlichem Verständnis, was man denkt, was Liebe ist. Ja? Und die Leute sagen, Gott ist Liebe. Ja? Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und wenn wir lernen wollen, was Gott unter Liebe versteht, dann müssen wir in sein Wort gehen und wir müssen dort anschauen, wie er dort mit Menschen umgeht. Und wenn du wissen willst, wie Gott denkt und fühlt und umgeht mit religiösen Menschen, die so tun, als ob die den Glauben benutzen für ihren eigenen Vorteil, die aber nicht wirklich hingegeben sind an Gott und nicht unter der Zucht und der Disziplin des Wortes Gottes stehen, dann schau dir an, wie Jesus umgegangen ist mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das ist die Liebe Gottes, pur. Da war nicht ein Abend, wo Jesus nach Hause gegangen ist, hat gesagt, Mensch, Heuchler, Otterngezücht habe ich die genannt. Auweia, da war ich aber aus der Liebe gefallen. Vater, vergib mir. hilft mir morgen wieder liebevoller zu sein. Da war nicht ein Abend. Warum? Woher weiß ich das? Weil Jesus ohne Sünde ist. So, da gab es nichts zu entschuldigen, da gab es nichts zurechtzubringen, da gab es nichts an Worten zurückzunehmen. Was Jesus gesagt hat zu diesen Leuten, wenn er gesagt hat, ihr geht da rum und ihr sucht irgendeinen und macht aus ihnen ein Kind der Hölle, hat sich nicht dafür entschuldigt. Die fühlten sich beleidigt. Zu Recht. So, Meister, mit diesen Worten schmähst du uns. Und was sagt Jesus? Oh, sorry, Mensch, habe ich euch geschmäht. Nein, was sagt er? Jede Pflanze, die mein Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Wenn du denkst, das tat weh, pass auf, da kommt noch mehr. Das ist, was er sagen wollte. Ja. Das ist Jesus, das ist Liebe. Ja. Und viele träumen von einem lieben Gott, der kommt in der Bibel nicht vor. Der Gott der Liebe kommt in der Bibel vor. Und wir werden gesund werden im Glauben, wenn wir durch den Heiligen Geist und durch das Wort den Gott der Liebe kennenlernen, der dem Stolzen widersteht. Und weil Gott das so tut, Paulus als ein Nachfolger des Herrn, als ein Nachahmer Gottes, macht das Gleiche. Und er gibt Anweisungen für Titus zum Beispiel oder andere, gibt Anweisungen, auch so umzugehen. Einen ketzerischen Menschen weise nach zweimaliger Ermahnung ab. Du musst nicht wochenlang E-Mail-Verkehr mit dem machen. Paulus sagt, ermahne den zweimal und wenn er nicht hört, wenn er nicht zurückkommt zur Wahrheit und sagt, okay, was die Bibel sagt, ist wahr. Und wenn ich was sage, was die Bibel nicht sagt, dann bin ich falsch, aber die Bibel ist immer noch richtig. Wenn er zu dieser Haltung nicht zurückkommt, einfach fertig. Weise ihn ab. Das ist Liebe Gottes. Was würde passieren, wenn wir das machen würden in christlichen Kreisen? Da würden eine Menge alleine dastehen. Aber nein, wir müssen ja nett sein. Wir sollen nicht nett sein. Nirgendwo steht in der Bibel, seid nett. Das ist ADAC. Seid nett zueinander. Das hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Wir sollen die Wahrheit sprechen in Liebe. Und die Wahrheit ist, lieber Bruder, wenn du solche Ideen verbreitest über Gott, du bist ein Wirrkopf, du kennst Gott nicht, du bist verwirrt und du verwirrst andere. Aber nicht hier bei uns. Da ist die Tür. Tschüss. So sieht die Liebe Gottes aus mit Leuten, die dummes Zeug über Gott erzählen. Das ist die Liebe Gottes. Abweisen, einen Menschen abweisen. Mir schreiben Leute, die wollen mit mir diskutieren, dass Jesus nicht Gott ist, dass der dreieinige Gott, dass das Verschwörungstheorien sind, das kommt aus der katholischen Kirche. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich schreibe ihnen, du bist verwirrt, du kennst die Bibel nicht. Wenn du wieder auf den Grund der Bibel zurückkommen willst, können wir weiterreden. Aber solange du an diesen Dingen festhältst, tschüss, bye bye. Das finden die total unhöflich. Und fühlen sich irgendwie gar nicht erbaut oder angenommen oder irgend sowas. Ja? Aber Gottes Sehnsucht ist nicht einem Irrlehrer das Gefühl zu geben, er ist angenommen. Sondern ihm das Gefühl zu geben, du bist auf völlig falschem Weg, du musst umkehren, du musst zurückkommen. So, der Heilige Geist will uns leiten, dass wir da wirklich die richtige Haltung, die richtige Gesinnung haben und nicht in Überheblichkeit, nicht in Stolz kommen, nicht in Unabhängigkeit kommen. Gott würde uns widerstehen, er widersteht dem Stolzen. Das ist, was die Bibel sagt. So eine gute Schlussfolgerung aus solchen Gedanken wäre, dass wir beten, Heiliger Geist, lehre mich zu erkennen, welche Dinge in meinem Leben, Verhaltensweisen, Redeweisen, Gedanken, Fantasien, welche Dinge dich betrüben. Öffne mir die Augen, lass mich das wahrnehmen, dass ich das auch sehe, was du siehst. Hilf mir aus meiner Blindheit heraus, mach mich sensibel. Und dann hilf mir, mit dir übereinzustimmen und hilf mir zu lieben, was du liebst und zu hassen, was du hast. Und dann schreibt jemand mir eine E-Mail, wo steht dieses Gebet in der Bibel? Ich sage, dieses Gebet steht nirgendwo in der Bibel, das habe ich mir selber gemacht, aber es ist abgeleitet von Hebräer 1, Vers 8. Jesus hat Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das war Jesus, das sagt die Bibel über Jesus. Ich bin sein Nachahmer, also muss ich dasselbe tun, muss ich das lernen. Und daraus kommt mein Gebet, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst und lehre mich zu hassen, was du hast. macht das Sinn? Wir sind aufgefordert. Für manche ist es eine totale Revolution. Gerade neulich sprachen wir, ja nee, also das mit dem Hassen, das kann ich nicht so sehen. Ich bin ganz friedfertiger Mensch. Das kann ich überhaupt nicht so sehen. Ich sage, hallo, kannst du lesen? Ehe dir den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Psalm 97, Vers 10. Ja? Ich sage, ich bin auch ein friedfertiger Mensch. Ja? Total friedfertig. Ja? Ich entschuldige mich bei den Gänseblümchen, wenn ich den Rasen wieder mähen muss und musste alle Kopf ab. Ja? Bin da sehr feinfühlig. Ja? Aber trotzdem, es ist wirklich wahr. Nicht bei jeder Einzelnen, aber aber bei vielen und im Allgemeinen erstmal, bevor ich anfange. Die tun mir wirklich leid. Ja? Aber muss sein. Ja? Bei aller Friedfertigkeit, wir wollen doch nicht eine Friedfertigkeit haben, die anders ist als Gott. Gott hasst das Böse. Und er ist total entschieden dagegen. Also sind wir auch entschieden. Und dafür ist der Heilige Geist da, uns in diese tiefe Übereinstimmung zu bringen. Ja? Wir können nicht unser Verständnis von Liebe nehmen oder unser Verständnis von Frieden und darauf irgendwie alles aufbauen. Ja? Sondern Jesus ist der Friedefürst. Und dann sagt er, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen. Denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Sagt er, wie passt denn das jetzt zusammen? Wieso bringt der Friedefürst nicht Frieden? Wieso bringt er das Schwert? Weil der Friede, den der Friedefürst bringt, kommt, nachdem das Schwert sein Werk getan hat. Dann kommt der wirkliche Frieden, dann kommt der Friede Gottes. Und was wir erleben werden in den kommenden Jahren, Jesus sagt, bevor er wiederkommt, wird Elia wiederkommen. Und das bedeutet für mich, es wird eine Gruppe von Menschen geben, einen Dienst geben und die werden durch alle Gemeinden gehen im Geist des Elia. Und sie werden die Menschen zurückrufen zu Gott. Und sie werden den Standard Gottes wieder aufrichten. Und das Schwert des Herrn wird durch jede Gemeinde gehen. Und wir trennen zwischen Humanismus und wirklicher Hingabe an Gott. Zwischen Unreinheit und Reinheit. Zwischen Furcht Gottes und Menschenfurcht. Das Schwert des Herrn wird durchgehen. Warum? Weil der Herr seine Gemeinde bauen wird. Und weil er eine herrliche Gemeinde haben wird, bevor er wiederkommt. Und ich glaube, dass dieser Dienst des Elia, der konfrontiert und der die Götzen zu Ende bringt, dieser Dienst wird kommen. Ist noch nicht zu sehen, aber der wird kommen. Und das wird die christliche Landschaft zutiefst beunruhigen, mit Recht. So, wir stehen interessanten Zeiten entgegen. Und je mehr wir uns hingeben und öffnen und prägen lassen vom Heiligen Geist, umso eher werden diese Dinge passieren, weil um sein Werk zu tun, braucht Gott Menschen, die vom Geist geformt sind, vom Geist Gottes und nicht vom Geist dieser Welt. Und zwar wirklich, nicht nur theoretisch oder irgendwie so theologisch, sondern ganz real. Okay. Kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, wie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gelebt wird. Oder wie sie erfahren wird. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, was die Bibel nennt, Beten im Geist. Sprachengebet. Wo wir unter der Inspiration des Heiligen Geistes in einer Sprache beten, die der Heilige Geist unserem Geist mitteilt. Und wir kooperieren mit dem Heiligen Geist und wir lassen ihn durch uns fließen. Er gibt die Sprache, aber wir geben uns hin. Wir geben unsere Entscheidung, unseren Willen, wir geben unseren Körper, wir geben unsere Sprachorgane und wir erlauben dem Heiligen Geist durch uns zu fließen. Beten im Geist. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, dem Heiligen Geist ganz nahe zu kommen und ihn zu erleben als die Quelle unserer Inspiration. Viele Gläubige sind verwirrt über diese Sache und sie sagen sogar, ja, Paulus war ja gegen das Sprachengebet. Hallo, Paulus war nicht dagegen, er war absolut dafür. Und er sagt zu den Korinthern, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. So wie kann jemand sagen, Paulus war dagegen? Paulus war gegen den Missbrauch des Sprachengebetes im Gottesdienst. Aber er war nicht gegen Sprachenrede oder meint, okay, wenn er es unbedingt machen wollte, aber bitte nicht zu viel. Sondern im Gegenteil, er hat sie motiviert. Er hat erstens gesagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das heißt, es war ihm total wichtig. Und zweitens sagte er, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. So wie kann jemand daraus die Schlussfolgerung ziehen, Paulus war gegen das Sprachengebet. Das kann nur ein Analphabet. Jemand, der lesen kann, kann so eine Schlussfolgerung nicht ziehen. Sprachenreden ist extrem wichtig. Und wenn wir verstehen, was das ist und was dabei passiert, umso besser für uns. Ja, ich habe schon pfingstlich charismatische Leute in einer verächtlichen Weise reden hören. Ja, das ist ja nur Blabla. Hallo. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen rede, dann rede ich Geheimnisse im Geist. Ich rede Geheimnisse im Geist. Das heißt, das sind konkrete Inhalte. Das ist nicht Schakka, Schakka, Schakka oder irgend sowas. Das sind konkrete Inhalte, die Bedeutung haben, die Inhalte haben. Es sind nicht wahllos aneinandergereihte Laute, sondern es ist eine Sprache, zugegeben eine Sprache, die wir nicht verstehen. Ja? Und manche Leute sagen dann, ja, wenn ich das nicht verstehe, wofür soll das gut sein? Ja? Hallo, es gibt eine Menge Dinge, die du nicht verstehst und die trotzdem gut sind. Ja? Das ist doch nicht der Maßstab. Das bedeutet überhaupt nichts. Ja? Stell dir vor, 1. Mose 1 bei der Schöpfung, ja, du wärst jetzt dabei gewesen, ja, wo das heißt, der Geist schwebte, ja, über dem Wasser, ja, und dann kam das Wort Licht sei. Stell dir mal vor, das wäre jetzt möglich gewesen, du wärst dabei gewesen. Ja? Wahrscheinlich hätte er nicht auf Deutsch gesprochen oder auf Schwäbisch oder Badisch oder irgendwas. Du hättest also nichts verstanden, du hättest nur einen Laut gehört oder Laute. Ja, wofür soll denn das gut sein? Das versteht ja kein Mensch. Aber im nächsten Moment nach dem Wort, bumm, kommt das Licht und sagt, boah, das war powerful. Ob du das verstehst oder nicht, wir sind doch nicht der Maßstab. Das ist unser Problem, das ist Humanismus. Der Mensch mit seinem kleinen Spatzenhirn will der Maßstab von alle Dinge sein. Aber Gott ist Gott und wir sind nicht Gott. Und Gott kann wirken durch Worte, die du nicht verstehst. Er ist imstande. Er kann sogar besser wirken durch Worte, die du nicht verstehst, als durch Worte, die du verstehst. Ja? Du redest im Gebet Geheimnisse. Ja? Ich glaube, das sind die Gedanken, das sind die Absichten, das sind die Pläne Gottes. Und bevor Gott etwas umsetzt in der sichtbaren Welt, bringt es als Wort, als Plan, als Wort in diese Welt. Und dieses Wort wirkt dann, weil es lebendig ist, es wirkt dann und tut das, was Gott gesagt hat. Ja. Und du betest im Geist Geheimnisse. Das heißt, das kann sehr gut möglich sein, dass du die Gedanken Gottes, die Pläne Gottes, die er für dich selber hat, ausbetest, ohne irgendeinen Schimmer davon zu haben. Du sagst, ja, das ist ja das Problem, ich verstehe nichts. Nein, das ist kein Problem, das ist ein gewaltiger Segen. Weil, wenn du verstehen würdest, was du sagst, du würdest andauernd auf die Bremse treten bei deinem Gebet und sagen, nee, davor habe ich Angst, Gott, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das kommt überhaupt nicht in Frage, das ist völlig gegen meine Natur, nie im Leben, das will ich nicht, das kann ich nicht, schick jemand anders, aber nicht mit mir, du würdest immer auf die Bremse treten. Und Gott sagt, pass auf, wir machen das so, wir umgehen dein Spatzenhirn. Dann kann kein Protest kommen und du lässt das Wort frei fließen. So, du sprichst den Plan Gottes, die Gedanken Gottes, die Ideen Gottes aus, ohne dass du mit besten Absichten irgendwas dagegen unternehmen kannst. Das ist genial. Absolut genial. Der Heilige Geist drückt sich aus. Diese Sprachenrede ist die reinste Form von Gebet, die du jemals beten kannst. Und es ist immer hundertprozentig in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Es ist der Wille Gottes pur. Und das kann nur gut sein, das kann nur gesund sein, das kann nur hilfreich sein. So verstehe, was du da tust. Sprachenrede ist eine wunderbare Form der Kooperation mit dem Heiligen Geist. Du gibst dich ihm hin, du vertraust, dass er diese Sprache gibt und du drückst diese Sprache mit deinem Willen und mit deinen Sprechwerkzeugen aus. Es unterliegt deinem Willen. Du kannst anfangen, wann du willst und kannst aufhören, wann du willst oder du kannst sagen, ich mache es nicht. Du kannst es laut tun, du kannst es leise tun, du kannst es singen, du kannst es sprechen, egal. Aber der Inhalt der Sprache ist absolut übernatürlich. Der Inhalt kommt von Gott. Und denk einmal, was für ein Privileg das ist. Wir als Gläubige, wir sind ja Könige und Priester. Wir stehen zwischen Himmel und Erde. Wir sind die Einzigen, die Gott kennen, die Gott kontakten und die mit Gott zusammenarbeiten können. Niemand kann das. Keine politische Partei kann das. Frau Merkel kann das nicht. Die UNO kann das nicht. Niemand kann das. Aber wir können das. Wir sind in Verbindung mit der Quelle, mit unermesslichen Segnungen, die im Himmel da sind bei Gott. Er ist ein Heiler, er ist ein Wohltäter, er ist einer, der gute Gedanken hat. Und wir stehen mit beiden Beinen in dieser Welt, die voller Probleme ist. Und wir sind dazwischen. Durch uns kann der Himmel in diese Welt kommen. Durch uns kommen die Pläne Gottes in diese Welt. Wir lassen Gott durch uns fließen. Und wenn dir das bewusst wird und du lernst, auf richtige Art und Weise in Sprachen zu sprechen, dann ist es so eine wunderbare Erfahrung, dass du merkst, es passiert wirklich etwas. Du bist immer wieder neu davon ergriffen, hey, das ist nicht einfach nur irgendwie so ein Geschnatter, sondern der Heilige Geist, er wirkt durch dich und du bist ein Instrument in der Hand Gottes und er gebraucht dich jetzt. Und etwas Heilsames, etwas Gutes, etwas Hilfreiches vom Himmel fließt durch dich hindurch in diese Welt, in deine Umgebung. Das ist der Dienst, einfach als Beter vor Gott zu stehen und in Sprachen zu sprechen. Halleluja, Halleluja. Wir brauchen eine Wertschätzung, wir brauchen eine Dankbarkeit. Und es ist so schade, dass in so vielen Kreisen, sogenannten geisterfüllten, pfingstlich charismatischen Kreisen, diese Praxis immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird. Es gibt viele Gemeinden heute, die singen nicht mehr im Geist, die vor 20, 30 Jahren noch im Geist in ihren Gottesdiensten gesungen haben. Sie tun das heute nicht mehr. Vermeintlich aus Liebe und aus Rücksichtnahme auf die Fremden. Und sie merken überhaupt nicht, wie sie nur geleitet sind von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Weil die Erfahrung ist die, dass die wirklichen Heiden, ich meine nicht die Frommen, die wirklichen Heiden haben mit Sprachengebet, mit Sprachensingen überhaupt keine Probleme. Überhaupt keine Probleme. Die finden das sogar interessant, die finden das sogar angenehm. In meinem 12-jährigen Dienst als Pastor habe ich öfter Leute interviewt, die Gäste waren von der Straße im Gottesdienst und habe sie gefragt, wie sie das fanden, was das mit ihnen gemacht hat und wie sie das so erlebt haben. Und viele Male haben Leute das ausgedrückt, dass sie das total angenehm empfunden haben, wenn wir in Sprachen gesungen haben. Manche haben gesagt, du, ich weiß nicht, sprecht ihr alle Hebräisch oder was, keine Ahnung, aber das war wie im Himmel. Wie kann ein Sünder, der nie im Himmel war, wie kann der so etwas sagen, das war wie im Himmel? Etwas muss ja in ihm noch sein von Gott, ein letzter heiliger irgendwie Überrest, der ihn erinnert, hey, deine Heimat ist eigentlich im Himmel. Und er kommt in Kontakt mit Gott, mit dem Heiligen Geist und sagt, ich weiß nicht, was es ist, aber es war himmlisch. Oder manche sagen, ich habe Glocken läuten hören. Vielleicht mehr so kirchlich geprägt oder so, kirchlich geprägte Sünder. Ich weiß in meiner eigenen Erfahrung, ich hatte übernatürliche Begegnung mit Jesus kurz vor meiner Bekehrung und dann wollte ich mich endlich bekehren. Der Herr hatte mich so weit, wo ich noch ein Jahr vorher gesagt habe, niemals werde ich mich Gott unterstellen, niemals werde ich mich ihm hingeben und unterwerfen. Ich bin mein eigener Herr, eher sterbe ich. Aber Gott hat durch Umstände mich weich gekocht und als es ans Sterben ging, war ich bereit. Nur dann wusste ich nicht, wie gibt man sein Leben Jesus. Ich wusste inzwischen, es gibt Jesus, er ist real, er ist der Herr, er lebt, er ist der Erlöser. Ich muss mein Leben ihm geben, das wusste ich. Aber nicht, ja, wie macht man das? Das habe ich nie verstanden. Und der Herr sagte zu mir, fahr zu diesen und jenen Leuten. Und das waren meine ehemaligen Kumpels aus der Drogenszene, die sich schon bekehrt hatten. Und er sagt, fahr zu diesen Leuten. Und ich sage, du bist hier. Du kannst mir jetzt sagen, wie ich mich bekehren soll. Ich mache es jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich da heile ankomme, weil der Teufel mir gedroht hat, er wird mich umbringen, wenn ich da hinfahre mit meinem klapprigen Motorroller. So ich sage, du bist hier, du kannst jetzt mit mir reden, du kannst es mir jetzt sagen, wie gebe ich mein Leben dir? Und er sagt immer wieder, fahr zu diesen Leuten. Und schlussendlich bin ich hingefahren. Und von dem Tag an weiß ich, dass der Teufel Motorroller fahren kann. Auf dem Hintersitz kann er mitfahren. Jedenfalls, ich kam heile an. Und habe gesagt, ja Leute, wie gebe ich mein Leben Jesus? Die konnten erst mal gar nicht glauben, weil ich noch Wochen vorher immer philosophisch mit ihnen diskutiert habe und versucht habe, das alles lächerlich zu machen. So, wie gebe ich mein Leben Jesus? Und die haben mir erklärt, du musst einfach sagen, Jesus, sei du Herr, sei du mein Erlöser, komm in mein Leben, ich gebe dir alles, ohne Vorbehalte, hier hast du alles. Ich sage, wie, das ist alles? Das hätte ich ja zu Hause machen können. Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Und dann wollte ich sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und weißt du, was ich gesagt habe? Komm in mein Leben. Ich konnte diesen Namen nicht aussprechen. Ich war dämonisiert bis unter die Hutkrempe. Ich konnte den Namen Jesu nicht aussprechen. Ich sage, Leute, ich kann nicht sprechen. Na, was meinst du? Du sprichst doch mit uns. Ja, aber diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Und dank sei Gott für diese Leute im Heiligen Geist. Die waren nicht schockiert. Die haben mich nicht zum Psychiater überwiesen. Die haben gesagt, okay, pass auf, setz dich hin, entspann dich. Wir machen was. Und dann gingen die im Kreis um mich herum und haben in Sprachen gebetet. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich Christen habe in Sprachen reden hören. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ich wusste nicht, was das ist, wie man das nennt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich hatte auch keine Angst, es könnte der Schwarmgeist sein. Gar nichts. Ich war völlig unbeschriebenes Blatt. Ja. Und dann ist etwas passiert. Während die in Sprachen beteten, fühlte ich, was das ist. Und es hatte dieselbe Qualität wie Jesus, der in der Nacht vorher in meinem Zimmer neben meinem Bett stand. Es war so kraftvoll, aber so sanft. Es war mächtig, es war hell, es war Licht, es war voller Leben, es war ganz warm. Und ich wusste, das kommt von dem Jesus, der in der Nacht an meinem Bett war. Und ich merkte, wenn die in Sprachen beteten, dass das mir gut tut. Und ich habe gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber es fühlt sich gut an, macht weiter. Und die haben für mich gebetet. Sie gingen um mich herum wie so die Indianer um ihre Kriegsbeute, ja, immer im Kreis rum und haben in Sprachen gebetet. Ich saß da auf dem Stuhl. Und dann kam ein Punkt, wo eine Power mich getroffen hat und etwas Hässliches, extrem Kaltes und Böses und Schwarzes und Hässliches aus mir rausgeschossen ist wie eine Rakete. Durch diese Kraft, diese sanfte Macht des Sprachengebetes. Und seit diesem Tag bin ich überzeugt davon, dass es gut ist, dass es von Gott ist, dass es heilsam ist, dass es freisetzend ist, dass es etwas ist, was der Feind nicht ertragen kann, dass es eine mächtige Waffe ist neben Anbetung, ist es auch eine Waffe im Gebet. Sprachenreden ist extrem wichtig. Und wir müssen verstehen, dass es verschiedene Funktionen des Sprachengebetes gibt. Und wenn du das nicht siehst im Wort und auseinanderhältst, bist du total verwirrt. Und siehst Widersprüche, die keine Widersprüche sind in der Schrift. Paulus sagt in 1. Korinther 12, sind sie alle Apostel, sind sie alle Propheten? Und die Antwort natürlich ist jedes Mal nein. Ja? Und er sagt, reden sie alle in Sprachen? Nein. Legen sie alle aus? Nein. Also Paulus sagt hier, nicht alle Gläubigen reden in Sprachen. Ja, wie kann er dann zwei Kapitel weiter in Kapitel 14 sagen, ich will, dass ihr alle redet, wenn er schon vorher wusste, nicht alle können. Was ist die Antwort? In Korinther 12 redet er von der Ordnung in der Versammlung, an der Ordnung Gottes von Diensten in der Gemeinde. Und da gab es nicht nur Apostel und Propheten, da gab es auch Sprachenredner und Ausleger. Die hatten diesen Dienst. Die waren bekannt dafür. Deswegen sagt Paulus auch in Korinther 14, wenn Sprachenrede kommt, als eine Botschaft an die Versammlung, wenn kein Ausleger da ist, der ist in Urlaub oder gerade nicht im Geist oder wie auch immer, es kommt keine Auslegung, dann ist fertig, dann müssen nicht noch zwei andere in Sprachen reden, dann ist gut, dann lassen wir das für heute und probieren nächsten Sonntag wieder. Ja? Aber er hat nichts gegen das Sprachenreden. Er sagt, der soll ruhig sein, der Sprachenredner, und für sich selber zu Gott beten. Im Gottesdienst darf derjenige für sich selber zu Gott reden. Ich habe schon evangelikale Eifer gehört, die das Wort nicht kennen, aber voller Angst und voller Gegnerschaft gegen den Heiligen Geist. Ich war im Gottesdienst und neben mir hat ein Sprachengebet, das wurde nicht ausgelegt, das ist total verkehrt. Hallo, Paulus sagt, er darf das. Und es tut ihm gut. Und wenn du nicht dich so eifern würdest, das würde dir auch schon gut tun. So, es gibt die Sprachenrede als Geistesgabe. Das ist eine Botschaft, die Gott an die Versammlung oder an Einzelne gibt. Das muss ausgelegt werden, weil die Botschaft hat ihre Wirkung dann, wenn der Empfänger sie versteht. Das war das Problem in Korinth. Die haben einer nach dem anderen in Sprachen geredet, es gab keine Auslegung. Paulus sagt, dann gibt es auch keine Erbauung. Das hat keinen Nutzen, das bringt nichts. Aber an anderen Stellen redet er von persönlichen Sprachenreden. Wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Er baut sich selbst auf. Judas sagt dasselbe. Er baut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Judas, Vers 20. Ja. So, Sprachenrede hat was mit fließen lassen des Heiligen Geistes zu tun und Erfahrung der Liebe Gottes. Dann gibt es Sprachenrede im Lobpreis. Oder in Danksagung, ja, auch in 1. Korinther 14. Und dann gibt es Sprachenrede im Gebetskampf, Epheser 6. Paulus redet von der Waffenrüstung, und wenn die ganze Waffenrüstung angelegt ist, dann was? Dann betet im Geist für alle Heiligen. Wenn Paulus in 1. Korinther 14 sagt, wenn ich in Sprachen rede, dann betet mein Geist, und er benutzt dieselbe Formulierung in Epheser 6 wieder, betet im Geist, dann weiß ich, er rede von Sprachenreden. Woher weiß ich das? Weil Paulus nicht verwirrt war, weil er nicht Begriffe einmal so gebraucht hat und an anderer Stelle mit ganz anderer Bedeutung gebraucht hat. Er war in sich konsequent und schlüssig und hat versucht, Klarheit zu bringen mit seiner Lehre und nicht Verwirrung. So, wir sehen hier Epheser 6, eine ganze Gemeinde wird aufgefordert, im Geist zu kämpfen. Und zu beten und Fürbitte zu tun für alle Heiligen. Wie kannst du für alle Heiligen beten? Die kennst du ja gar nicht alle. Der Heilige Geist kennt sie. Du kannst für andere, die du nicht einmal kennst, deren Nöte du nicht weißt, deren Umstände du nicht weißt, du kannst für sie beten. So, wir haben persönliche Auferbauung, wir haben Message an die Gemeinde, wir haben Danksagung, Lobpreis und wir haben Gebetskampf und Fürbitte. Wir haben mindestens 4 Funktionen des Sprachengebetes. Die alle ihren Platz haben und die alle wichtig sind. Aber das Allerwichtigste ist das persönliche Sprachengebet. Und wir bauen uns selber damit auf. Und hier ist ganz wichtig. Diese Auferbauung wirst du erleben, wenn du in Sprachen betest, so wie Paulus in Sprachen gebetet hat. Du sagst, was meinst du damit? Erkläre ich dir. Ich habe lange Zeit in Sprachen gebetet, aber nicht wie Paulus. Und habe immer gedacht, also wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Ja, wie ist das jetzt mit der Auferbauung? Fühlt man die auch irgendwann mal? Oder ist das nur so im Glauben? Muss ich jetzt im Glauben nehmen? Ich bin aufgebaut. Fühle zwar eigentlich, ich fahre auf platten Reifen, aber ich bin jetzt aufgebaut im Glauben. Oder kann man das wirklich mal genießen oder so? Das war immer meine Frage, weil es kam nichts dabei rum bei meinem Sprachengebet. Und irgendwann gingen mir die Augen auf, oder der Heilige Geist hat mir die Augen aufgetan, und ich habe gesehen, ich habe überhaupt nicht in Sprachen gebetet, wie Paulus in Sprachen betet. Ja, dann kann ja auch nicht das rauskommen, was bei ihm rauskam. Ist ja ganz klar. Er sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Das ist erstmal schon eine Hammeraussage. Da habe ich Offenbarung bekommen über meinen Geist. Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. 1. Korinther 14, 14. Wir haben Körper, Seele und Geist. Für viele Leute ist Seele und Geist dasselbe. Für Paulus ist es was total anderes. Und er redet von Trennung von Seele und Geist. Wie kann das dasselbe sein, wenn man das trennen kann? Es ist nicht dasselbe. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Christ seelisch ist oder ob ein Christ geistlich ist. Ein seelischer Christ wird von der Seele bestimmt, wiewohl er von neuem geboren ist, aber von der Seele immer noch bestimmt, weil er Trennung von Seele und Geist nie erlebt hat und nie gesucht hat. Ein geistlicher Christ wird vom Geist geleitet, vom Geist bestimmt. Ja? Und er kennt den Unterschied zwischen Seele und Geist. So, wenn wir in Sprachen beten, das ist dein Geist. Dein Geist hat eine Stimme. Das ist eine Revolution, wenn du das begreifst. Ich habe immer oft gesagt, in früheren Zeiten, ich hatte eine Beziehung zu meinem Geist wie zu meinem Blinddarm. Also, das heißt, ich lese ein Anatomiebuch, ja, und da steht drin, ich habe einen Blinddarm. Ich nehme an, das Anatomiebuch hat recht. Also gehe ich jetzt davon aus, ich habe auch einen Blinddarm. Ich habe den noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wo der ist und was der da macht den ganzen Tag und wofür ich den brauche. Aber ich gehe mal jetzt davon aus, ich habe einen Blinddarm. So ging mir das, als ich Watchman Nee gelesen habe, Geist, Seele, Leib. Ja, das war eins der wenigen Bücher, die es damals gab in den 70er Jahren. Was für eine gesegnete Zeit. Es gab nur Mutter Basilea, Watchman Nee und Richard Wurmbrand. Das waren die Bücher, die es damals gab. Das waren die Autoren. Mehr gab es nicht. Wilkerson kam dann noch mit der Vision. Das waren die Bücher damals. Ja. So, ich habe gelesen, ich habe einen Geist. Okay, habe ihm zugestimmt, sehe es auch in der Bibel, ich habe einen Geist. Ja, aber jetzt, was macht der da? Wofür brauche ich den? Was bringt mir das? Es war nur im Kopf. Es war nur ein Zustimmen einer Sache, die wohl wahr sein muss. Und dann eines Tages schien das Licht, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und ich dachte, wow, das ist mein Geist. Mein Geist hat eine Stimme. Und ich war so überglücklich, ich habe meinen Geist gefunden. Und das war nicht mehr Theorie. Mein Geist ist real. Mein Geist ist in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und mein Geist kann sich in dieser Welt äußern. Und etwas vom Himmel fließt durch mich in diese Welt. Wow. Und Paulus sagt, wenn er in Sprachen redet, bleibt sein Verstand fruchtleer. Das heißt, sein Verstand produziert nichts. Und wenn du ein bisschen was über den menschlichen Verstand weißt, dann verstehst du, was für eine segensreiche Aussage das ist. Weil unser Verstand ist permanent dabei, sich Lösungen auszudenken. Für irgendwelche Fragen, wie bezahle ich diese Rechnung und wie geht das und welchen Urlaub nehme ich und dies und das und jenes, der ist permanent dabei, an irgendwelchen Fragestellungen zu arbeiten. Und alleine, wenn das mal zur Ruhe kommt, ist es schon ein Segen. Und wir sind ja jetzt Kinder Gottes. Wir müssen ja nicht alles selber machen. Der Herr hat einen Urlaubsplatz für dich. Der Herr hat einen Ehepartner für dich. Der Herr hat eine neue Arbeitsstelle für dich, eine Wohnung, ein dies und der hat ja alles vorbereitet. So, das heißt, all deine Bemühungen im Verstand sind überflüssig und unnütz, wenn es um solche Fragen geht. Ja? Stattdessen können wir ihm vertrauen. Ja? So, Paulus konnte in Sprachen beten und während er in Sprachen betete, war sein Verstand in Ruhe. Sein Verstand hat nichts produziert. Wie habe ich in Sprachen gebetet? Ich dachte, ich bin ganz klug. Wenn ich in Sprachen bete, ich verstehe das ja nicht. Also kann ich ja die Zeit nutzen und schon mal zwischendurch an meinen To-Do-Listen arbeiten. Ich bete in Sprachen, das bringt mir eh nichts, ich verstehe ja nichts. Ja? So, dann arbeite ich an meinen To-Do-Listen. Kein Wunder, dass da keine Erbauung kommt. Paulus sagt, wenn er in Sprachen betet, dann ist der Verstand mal Ruhe, in Ruheposition. Ja? Stand-by-Modus, der darf mal Pause machen. Ja? Und dann habe ich mich danach ausgestreckt, in Sprachen zu beten, wie Paulus in Sprachen betet. Der Verstand kommt zur Ruhe. Und wie kommt der Verstand zur Ruhe? Die beste Methode, die ich gefunden habe, ist nicht zu versuchen, die Gedanken alle einzufangen oder unter Kontrolle zu bringen. Das habe ich eine Weile probiert und das funktioniert überhaupt nicht. Und habe gelernt, Gedanken sind wie eine Herde Mustangs. Da rennst du hinterher und dann hast du die schließlich eingefangen, dann brechen die da schon wieder aus. Dann rennst du dahin und dann geht da schon wieder das Chaos los. Du kriegst da nie eine Ruhe rein. Das funktioniert nicht. Ja? So, dann habe ich eine andere Methode kennengelernt. Ich bete in Sprachen und während ich in Sprachen bete, richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Person des Heiligen Geistes, auf die Quelle, aus der dieses Sprachengebet kommt, in meinem Geist, nicht hier oben, in meinem Geist. Ich nenne das Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Ich bete in Sprachen und ich mache eine Pause und sage, das kommt jetzt von dir. Du fließt durch mich. Mein Geist wird inspiriert von deinem Geist. Und das ist die himmlische Sprache, die du durch mich jetzt fließen lässt. Und es ist von Gott und es ist rein und es ist herrlich und es ist wunderbar. Und dann bete ich weiter in Sprachen und mache mir bewusst, was da passiert. Und ich erkenne an, da ist der Heilige Geist an der Quelle und er ist derjenige, der diese Quelle sprudeln lässt. Sprachenrede ist immer live. Ist nicht, Gott hat nicht ein Tonband oder einen Kassettenrekorder da reingelegt in deinen Geist, sondern es ist immer live. Es ist immer, der Heilige Geist gibt etwas und es fließt durch dich. Und je mehr du auf diese Weise lernst, in Sprachen zu beten, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit Wertschätzung und auf das hörst, was da aus deinem Mund kommt, du wirst merken, umso tiefer, umso lebendiger und kreativer und inspirierender und lebendiger und quirlender und blubbernder wird das ganze Ding. Es ist lebendig und es fließt durch dich und indem es durch dich fließt, belebt es dich und ermutigt dich und baut dich auf und du kriegst auf eine neue Art und Weise wieder Ehrfurcht und Glauben und Wertschätzung und Dankbarkeit. Einerseits kannst du deinem Verstand nicht glauben, auf der anderen Seite dein Herz genießt es. Gott in mir, der Heilige Geist, dieser absolut kreative, souveräne Geist, der alles weiß, der alles kennt, der alles kann, der ist in mir. Und er fließt durch mich und ich bin ein Kanal des Heiligen Geistes. Das ist, was Jesus gemeint hat. Ströme lebendigen Wassers fließen von uns. Durch Fürbitte, durch alle möglichen anderen Dinge, wie der Heilige Geist von uns fließt. Es ist nicht nur der Mund, wie der Heilige Geist von dir fließt, aber damit beginnt es. Er kann auch durch deine Hände fließen. Der Heilige Geist fließt von deinem Körper. Und je mehr du ihn kennenlernst und dich ihm hingibst, umso erfrischender und belebender wird diese Erfahrung. Er fließt durch dich hindurch und es baut dich auf. So lerne in Sprachen zu beten, in dieser Art und Weise, wo du Gemeinschaft suchst, wo du zur Quelle gehst und wo dein Verstand zur Ruhe kommt und wo du diesen Strom durch dich fließen lässt. Und so kannst du auch am ehesten lernen, Sprachenrede auszulegen, weil du den Heiligen Geist kennenlernst. Und aus derselben Ecke oder aus derselben Quelle, wo diese Sprachenrede fließt, fließt auch die Auslegung. Das hat nichts mit deinem Verstand zu tun. Und das kann so extrem inspirierend sein. Und du musst herausfinden, wann hast du dieses Niveau an Intensität erreicht? Wann hast du tatsächlich den Glauben, wo du jetzt dein Sprachengebet auslegen kannst? Das kann man nicht auf Knopfdruck, jedenfalls ich kann das nicht. Aber es gibt eine Intensität, wo ich so drin bin im Fluss und wo ich weiß, jetzt kann ich aufhören und jetzt kann ich auslegen. Und das ist eine interessante Erfahrung. Das ist wie wenn du neben dir stehst und du hörst dich Dinge sagen, und gleichzeitig weißt du, das kommt nicht von dir. Es ist eine ganz extreme Erfahrung. Die hat einmal mein Leben sehr, sehr geprägt und bis zum heutigen Tage beeinflusst. Irgendwann Mitte der 80er Jahre hatte ich eine sehr intensive Gebetszeit in meinem Büro und habe lange und intensiv, und ich spürte, da ist etwas dahinter, das ist jetzt nicht normal, sondern irgendwas ist hier speziell, und da war so eine Schubkraft dahinter. Und ich habe in Sprachen gebetet und irgendwann war fertig und dann habe ich das ausgelegt. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat mir gesagt, der Tag wird kommen, wo er den Kommunismus richten wird und wo der Kommunismus in Osteuropa zu Ende kommt. Und wo dieses Joch abgeschüttelt wird und wo diese Völker von diesem Joch befreit werden. Und dann gab es noch ein paar Details, praktisch, wie das aussieht. Und der Herr hat gesagt, es braucht in jeder Nation ein paar Leute, die zu der Nation gehören. Also in Rumänien Rumänen, in Bulgarien Bulgaren, in Russland Russen, die das glauben und die dem Geist erlauben, in ihnen zu wirken und die selber freigesetzt werden von diesem Joch der Angst. Kommunismus hat regiert mit Angst und mit Einschüchterung. Und wenn Menschen gefunden werden, die das glauben, dass dieses Regime zu Ende kommt und die erlauben, dass der Herr dieses Gefängnis von Angst über ihnen knackt, dann sind das Agenten Gottes, durch die er den Plan Gottes in ihrer Nation tun wird. Und es braucht nicht zigtausend, es braucht nur einige wenige. Und dieses eine Wort, ich habe das noch nie vorher gehört. Später, als die Mauer fiel, habe ich gehört, der hat prophezeit, die Mauer fällt, und der hat es gesagt. Der hat's. Ich habe es vorher nicht gehört. Und es war so etwas Gewaltiges. Und Gott hat nicht irgendwie gesagt, du bist Teil von diesem Projekt und von diesem Plan, sondern alles in mir hat gesagt, dafür lebe ich. Das ist mein Ding. Und so sind wir nach Rumänien gefahren, sind durchs Land gefahren, haben in Sprachen gebetet. Herr, zeig uns Leute, die das glauben, was du uns gezeigt hast. Nun, es war nicht so einfach, weil Ceausescu eine solche Macht hat und die Leute so eingeschüchtert waren. Er hat so ein System der Einschüchterung etabliert dort. Wir haben mit Gläubigen gesprochen. Das hat Gott uns gesagt. Es wird zu Ende kommen mit Kommunismus. Und wir haben uns angeguckt und haben gelächelt. Haben gesagt, du bist aus dem Westen, du weißt nicht, was das hier ist. Du hast keine Ahnung, was das ist. Und du sagst, das kommt zu Ende. Das ist hier so massiv, das hat Kontrolle bis in den letzten Winkel jedes Dorfes. Ja. Aber doch ein paar konnten wir finden. Und die auch angefangen haben zu beten. Und dieses Erlebnis prägt bis heute mein Leben. Das ist der Grund, warum ich immer noch aktiv bin, seit über 20 Jahren. Was haben wir jetzt? 16. Seit 26 Jahren, fast 27 Jahre, fahre ich in den Osten. Und das hat alles damit begonnen. Erst in der DDR, dann Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Russland, Zentralasien. Und das hat alles zu tun mit dieser einen Episode. So, wenn Gott etwas sagt, das kann Jahrzehnte deines Lebens prägen. Gottes Worte sind extrem machtvoll. Ich sage damit nicht, dass ich jede Woche solche Erlebnisse habe. Ganz und gar nicht. Das ist eines der herausragendsten Dinge, die ich im Heiligen Geist bis jetzt erlebt habe. Es gibt einige herausragende Dinge, aber nicht jede Woche fünf. Aber es ist eine spannende Sache, sich Gott hinzugeben, sagen, der allwissende, allweise Gott wohnt in mir und er kann mir Dinge mitteilen, die ich auf keine andere Art und Weise erfahren könnte. Offenbarung ist etwas total anderes, als wie du normalerweise lernst. Wie lernst du? Dein Verstand schaut sich Dinge an, hört von Dingen, erlebt Dinge, verarbeitet diese Sachen und macht daraus irgendwelche Theorien. So lernst du. Alles, was du gelernt hast, hast du mit deinem Verstand gelernt. Jetzt haben wir eine völlig neue Art und Weise zu lernen. Wir lernen aus Offenbarung. Das heißt, ohne dass du irgendwas dazu tun kannst oder könntest, du weißt, dass du weißt. Und du kannst nicht mehr sagen, woher du das weißt, aber du weißt es. Und es ist so. Und Offenbarung hat eine Qualität. Offenbarung macht dich extrem fest und extrem widerstandsfähig gegen Widerspruch von dieser Welt. Weil was von Gott geboren ist, überwindet diese Welt. Und du bekommst etwas, da können die Kritiker sich die Zähne dran ausbeißen. Du weißt, dass du weißt. Du hast es. Du kannst es nicht beweisen, musst du auch gar nicht, aber du hast es. Es ist so. Gewissheit. Das ist, was wir bei Paulus sehen. Warum war der Bursche so kühn und konnte sagen, wer irgendwas anderes verkündet als das Evangelium, was ich verkündige, der sei verflucht. Wo kam das her? War das irgendwie so seine starke Persönlichkeit? Er sagt, ich habe das Evangelium per Offenbarung vom Herrn bekommen. Der Herr selbst hat es mir offenbart. So er wusste, dass er wusste, von wem er das hatte. Und deswegen konnte da auftreten, wer wollte, ja, das sehe ich anders, okay, das ist dein Problem. Das hat ihn nicht angefochten, das hat ihn, vielleicht stimmt meine Offenbarung nicht, vielleicht muss ich nochmal überprüfen. Das brauchte der nicht. Der hat es bekommen und das blieb über Jahrzehnte bei ihm und niemand konnte das ankratzen, in Frage stellen, verwässern oder ihn da durcheinander bringen oder verunsichern. Das ist Offenbarung. Und wir brauchen Offenbarung, dass wir Kind Gottes sind. Wie oft erlebe ich, dass Leute, ja, aber der hat gesagt, wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht wirklich bekehrt und jetzt weiß ich gar nicht. Hallo. Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn du den Geist kennenlernst, der sagt in dir, Junge, hör nicht auf den Schwätzer, du bist bei mir und alles ist gut, geh weiter. Und du bist ruhig und du wirst nicht beunruhigt über Bücher oder über Artikel, die Spiegel zu Ostern und zu Weihnachten rausbringen. Du wirst nicht verunsichert. Die Wissenschaft hat das Neueste festgestellt und die Theologen haben jetzt dies und das und jenes. Das ficht dich alles nicht an. Gott sagt in dir, bleib ruhig, das vergeht. Nächste Woche kommen sie mit neuem Zeug, aber das vergeht. Es vergeht alles. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir leben nicht aus der Zustimmung oder dem Beifall von Menschen oder dass Menschen sagen, ja, das sehe ich genauso. Du kannst Dinge aus dem Wort bekommen, die siehst du und du weißt, dass sie sind fertig aus. Und du hast diesen Schatz der Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und diesen Kanal der Offenbarung, den öffnest du, wie Paulus, durch viel Beten im Geist. Ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das ist der Schlüssel, um diese Quelle der himmlischen, göttlichen Offenbarung zu bekommen. Das mag deine Zukunft betreffen, das mag deine Umstände betreffen, das mag theologische Wahrheiten betreffen, Aussagen aus der Schrift, was auch immer. Du lernst den Heiligen Geist als deinen Lehrer kennen und er gibt dir Einsichten und er gibt dir Wahrheiten. Er offenbart dir Dinge, die sind so kostbar, die werden dein Leben lang bei dir bleiben. Dein Leben lang. Du kannst zu diesen Dingen immer wieder zurückkommen und die Power der Ermutigung und der Inspiration und der Stärkung ist immer noch in diesem einen Bibelvers. Weil das eine unerschöpfliche Kraft ist. Und es ist der Geist, der lebendig macht. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und wir müssen Gott aus Erfahrung, aus erster Hand kennenlernen. Und es gibt zu viele Gläubige, die kennen Gott aus zweiter Hand, indem sie sich an jemanden hängen, von dem sie hoffen, der kennt Gott. Und sie lesen Bücher von jemandem, von dem sie hoffen, der kennt Gott. Und das ist alles so geborgt und alles irgendwie zusammengelesen. Und das hat keine Power. In der Stunde der Krise, wenn es um Leben und Tod geht, hat das keine Power. Aber wenn ein Wort von Gott dir gegeben wurde, damit kommst du durch jede Krise durch. Und das ist, was wir brauchen. Festigkeit kommt aus Offenbarung. Entschiedenheit, Kühnheit kommt aus Offenbarung. Und du kannst stehen gegen den Strom der Beliebigkeit und der Meinungen und der Verwirrungen und der Verwässerungen, die das Land hier überfluten wollen. Die, die Gott kennen, die stehen. Wie Daniel oder wie der Engel das zu Daniel sagt, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Das ist, was wir brauchen. Menschen, die Gott selber erlebt haben, die nicht eingeschüchtert werden durch irgendwelche kühnen Statements, sondern die wissen, dass sie wissen, weil eine Realität durch den Heiligen Geist in ihr Herz hineingelegt wurde, das direkt vom Himmel kommt. Das ist, was wir brauchen. Und dann stehen wir. Und dann haben wir etwas. Und Leute können den Unterschied merken zwischen jemand, der einen Haufen Bücher gelesen hat und jemand, der Gott wirklich kennt. Die werden den Unterschied sehen. Ja, ob du nur ein Schwätzer bist, der weitergibt, was er gelesen hat und gefunden hat im Internet, oder ob du Gott wirklich kennst. Und um das geht es. Gott zu kennen und Gott bekannt machen. Um das geht es. Durch den Heiligen Geist. Herr, wir danken dir für diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung. Wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk des Sprachengebetes. Und wir wollen da hinein und tiefer und wir wollen mehr in diesen Strom hineinkommen und dir Raum machen und wollen ein Kanalbett sein, durch den du fließen kannst in diese Welt mit Worten des Lebens, Worte der Rettung, der Heilung, der Befreiung, der prophetischen Proklamation, der Verkündigung deiner Absichten. Dein Wort muss in diese Welt und dein Wort wirkt etwas und dein Wort tritt dem Feind entgegen und reißt Bollwerke runter. Und schleift Höhen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Heiliger Geist, du bist in uns. Wir wollen dich in uns kennenlernen. Wir wollen dich durch uns kennenlernen. Als Kraft Gottes, als Quelle des Lebens, Quelle der Ermutigung und der Weisheit und der Wegweisung und der Klarheit. Und wir danken dir, dass du nur darauf wartest, dass wir tiefer gehen mit dir und uns tiefer auf dich einlassen und dir erlauben, einfach vollständig alles in uns zu fluten und alles zu erfüllen mit dir. Und dass du deinen Weg haben kannst durch uns ungehindert. Und wir danken dir, dass es da neue Tiefen gibt, die wir erforschen und erobern können. Halleluja. Amen. Amen. So, es ist kurz nach drei jetzt.